Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Durch den Podcast begleitet auch heute wieder Angela Fitsch. Und ich werde heute mit meinem Gast über Einsamkeitserfahrungen sprechen. Ein Thema, das zu den großen Tabus unserer Zeit zählt. Und gerade bei jüngeren Menschen. Und genau um die geht es heute. Ein 2-jähriges Projekt der Adam-von-Trott-Stiftung in Imshausen hat untersucht und aufgezeigt, inwieweit es einen Zusammenhang zwischen Corona-Pandemie und Einsamkeit gibt und offenbar auch einen Zusammenhang zu rechten Einstellungen infolge von Einsamkeitserfahrungen bei jüngeren Menschen. Mein Gast ist Paul Lachmann. Er war Projektleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Gemeinsam gegen Rechts der Adam-von-Trott-Stiftung im osthessischen Imshausen. Er hat Politikwissenschaft mit Bachelor und interdisziplinäre Antisemitismusforschung mit Master abgeschlossen und aktuell forscht er zur Schnittstelle von Einsamkeitserfahrungen und politischen Einstellungen. Herzlich willkommen, Paul.
Vielen Dank für die Einladung, Angela.
Sehr gerne. Ihr habt in eurer Studie besonders Berufsschulklassen in den Blick genommen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, das ist in Osthessen. Ihr habt in Workshops und Tagesseminaren herausgefunden, wo und wie Schülerinnen Diskriminierung und Extremismus erleben und vor allem, wie einsam sie wirklich sind, wie sie mit Erfahrungen von Einsamkeit umgehen und wie sie handlungsfähig werden können, obwohl die Strukturen in Schule und Beruf vielleicht autoritär und oder vorurteilsgeladen sind. Bleiben wir gleich bei dem Stichwort Einsamkeit. Der Projektname lautet Gemeinsam gegen Rechts und in dem Wort gemeinsam, um das ein bisschen vor unserem eigenen Auge zu visualisieren, steckt ja das Wort einsam. Wie einsam sind diese jungen Leute, mit denen ihr in eurem Projekt gearbeitet habt?
Ich sage erstmal kurz was vielleicht generell zum Kontext Einsamkeit und Jugend, damit die Antwort dann verständlicher ist. Und zwar, es gibt das Einsamkeitsbarometer, das wurde das erste Mal veröffentlicht 24 durch Bundesministerium und jetzt in 25 auch nochmal. Und da wurden Langzeitdaten genommen aus dem SÖP-Panel.
Was ist das?
Das sozioökonomische Panel, das ist eine Langzeituntersuchung eben zu sozioökonomischen Entwicklungen in Deutschland. Und da gibt es auch Items drin, die Einsamkeit erfassen. Und da wurde festgestellt, dass bis zur Corona-Pandemie wir ungefähr in der Jugend eine Einsamkeit zwischen 5% und 7% haben. Das ist dann in der Pandemie ungefähr bis auf knapp über 30% angestiegen. Es ist immer eine Frage, welche Erhebung wir uns da angucken. Teilweise messen die zwar mit ähnlichen Items, die sind alle aus einer großen Skala zur Erhebung von Einsamkeit rausgenommen. Die umfasst aber 20 Items und damit befragt man ja nicht mal eben so kurz Leute. Auf jeden Fall Corona-Pandemie, das Niveau unter Jugendlichen um die 30%. Dann gab es noch mal eine Extra-Studie, die heißt Extrem einsam vom Progressiven Zentrum, die sich SchülerInnen explizit angeguckt haben, allerdings nicht von beruflichen Schulen. Das leitet ja schon ein bisschen zu einer Frage aus deiner Einleitung über, nämlich unserer Zielgruppe. Und wir hatten sowieso in einem Vorgängerprojekt schon Jugendliche aus beruflichen Schulen vor uns. Und die haben wir befragt, natürlich zu einem Zeitpunkt nach der Pandemie. Ja, also wir sind schon in der endemischen Phase und wir haben unsere Erhebung 24 gemacht. Klar gibt es Corona noch, aber nicht mehr mit Lockdowns und irgendwelchen Beschränkungen. Und im Vergleich zu dieser extrem einsamen Studie sind es bei uns 5% weniger einsame Jugendliche und das heißt 20%. Und das ist ja immer noch 3 bis 2 Mal so viel wie vor der Pandemie. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit anderen Erhebungen, die jetzt nicht nur die Jugend angucken, sondern generell, dass das Level von Einsamkeit nach der Pandemie sich auf einem höheren Niveau chronifiziert hat.
Wir steigen danach noch tiefer ein in diesen Begriff, was das eigentlich bedeutet, einsam zu sein, im Vergleich auch zu allein zu sein, sich allein zu fühlen. Vielleicht nochmal die Adam-von-Trott-Stiftung in Imshausen, die müssen wir auch kurz vorstellen, ein Ortsteil von Bebra in Osthessen steht hinter diesem Projekt. Es wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Adam zu Trott kennen vielleicht einige unserer User und Userinnen, war ein Jurist, Diplomat, vor allem aber ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. der nach 11-tägiger Haft in völliger Isolation im August 1944 im Alter von 35 Jahren in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. Das ist eine ganz wichtige Figur in der Widerstandsbewegung. Wie habt ihr das Leben und auch die Widerständigkeit dieses Mannes in euer Projekt einfließen lassen?
Ja, also methodisch so, dass wir vor Ort in der Stiftung Adam von Trott eine Ausstellung haben. Seit 2020 gibt es eine Ausstellung, die versucht, so ein bisschen einen Blick auf sein gesamtes Leben zu geben. Also wie ist er groß geworden, wie hat er sich politisiert und wie hat er sich zum Nationalsozialismus verhalten, wie hat er den wahrgenommen. Er hat viel Tagebuch geschrieben, er hat Briefe geschrieben, war zeitgleich, aber er ist Jurist, hatte größere Reisen, zum Beispiel nach China oder in die USA, ist aber immer wieder zurückgekommen. Und in dieser Ausstellung sind die Briefe und die Tagebücher ein Thema, also Ausschnitte davon werden gezeigt. Und zeitgleich gibt es dann noch eine Installation, die zeigt, was er hat dann später fürs Auswärtige Amt gearbeitet im Nationalsozialismus und hat darüber aber seine widerständigen Tätigkeiten organisiert. Also hat da ein Doppelleben in dieser Funktion geführt. Und dazu gibt es auch eine große Wand. Und das heißt, wir sind mit den SchülerInnen in diese Ausstellung gegangen und haben gesagt, okay, guckt euch sein Leben an, guckt euch an, wie bewertet er eigentlich die politischen Umstände und Veränderungen. Und könnt ihr daraus auch Rückschlüsse ziehen, was diese politischen Gegebenheiten zu der Zeit quasi mit ihm gemacht haben. Weil er hat ja, ich habe es gerade gesagt, er hat ein Doppelleben auf eine Art geführt. Der war nicht alleine, also er war nicht isoliert von anderen Leuten, dann im Gefängnis natürlich. Aber trotzdem ja eine sehr schwierige Position. Also im Auswärtigen Amt kann man nicht sagen, ich versuche jetzt im Ausland, in England zum Beispiel, einen Rückhalt für einen Regimessturz zu organisieren. Das heißt, er musste ja sehr viel von sich geheim halten. Und ich glaube, das kann auch auf eine Art einsam machen. Man arbeitet da zwar auch mit Menschen, aber man versteckt ja einen großen Teil von dem, was eigentlich das eigene politische Anliegen ist und die eigene Gesinnung vor den Mitarbeitenden zum Beispiel.
Aber ja, da gibt es ganz viele, wenn ich das so sagen darf, es gibt ganz viele Parallelen in Anführungsstrichen, also die Politisierung dieses Mannes, auch die Einsamkeitserfahrungen dieses Mannes, im Untergrund zu arbeiten, sich selbst damit auseinanderzusetzen zu den Schülern und Schülerinnen, mit denen ihr es zu tun gehabt habt. Im Fokus dieses Projekts Gemeinsam gegen Rechts standen Berufsschülerinnen. Warum eigentlich?
Also zum einen ganz pragmatisch, die Stiftung hat andere Angebote, die vor allem mit gymnasialen Klassen zum Beispiel zusammenarbeiten. Das wäre so das eine, also einfach um zu sagen, wir wollen den Radius erweitern und die Zielgruppe erweitern. Und eine andere ist, da beziehen wir uns auf eine Studie von Sabine Aschur aus 2019 für die Friedrich-Ebert-Stiftung, die heißt Wer hat, dem wird gegeben. Und das ist eine Studie, die Wahrnehmung von SchülerInnen ihres Politikwissenschaftsunterrichts, also der politischen Bildung im schulischen Kontext, untersucht.
Und da steht es bei Berufsschülern nicht so richtig gut, oder?
Ja, die sind da quasi auch nicht richtig abgebildet, also das berufliche Gymnasium schon noch. Und ich glaube auch noch ein paar wenige FachoberschülerInnen haben Eingang gefunden, aber zum Beispiel SchülerInnen in Teilzeitausbildung und so weiter nicht. Und es ist generell eine unterrepräsentierte Gruppe, die, wenn ich die Zahl jetzt richtig im Kopf habe, das sind 2,6 Millionen junge Menschen in Deutschland, die eine berufliche Schulbildung genießen, die aber in Erhebungen zu Jugend und so weiter eigentlich nicht als solche abgebildet werden.
Und nicht so richtig vorkommen, unterrepräsentiert sind, wie du es gerade gesagt hast. Die Projektregion umfasst ja den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, aber auch die angrenzenden Gebiete eben aufgrund der Nähe zu Thüringen. Das ist ein ländlicher Raum, an dem es an kultureller Vielfalt und an Freizeitangeboten fehlt. Paul, versuch uns doch mal, diesen Raum ein bisschen genauer zu beschreiben. Ich habe schon damit begonnen, aber du weißt es einfach besser.
Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin da selber nicht groß geworden. Das heißt, von mir ist es auch immer eine Analyse von dem, was ich vorfinde und was ich recherchieren kann. Aber generell, du hast es gerade schon gesagt, auch nach dem Thünen-Atlas für ländliche Räume, ist es ein Raum, der als sehr ländlich erstmal generell charakterisiert wird. Das heißt, Strukturen sind vereinzelt da, sind aber natürlich nicht für die Fläche gut erreichbar. Und dann gibt es in diesem Landkreis ungefähr 120.000 Menschen. Davon wohnen 30.000, gut 30.000 in Bad Hersfeld und der Rest verteilt sich so ein bisschen. Also es gibt eine geringe Bevölkerungsdichte. Es gibt sehr ländliche, sehr dörfliche Regionen. In den Städten gibt es schon noch, also es spielt wirtschaftlich, ist noch eine Rolle, der Dienstleistungssektor spielt noch eine Rolle. In Bad Hersfeld kommt dann noch sowas wie Jobs im Gesundheitswesen oder auch ein bisschen industrielle Sachen dazu. Und je dörflicher es geht, umso klassischer handwerklich und landwirtschaftlicher wird es.
Und es war eben auch ehemaliges Zonenrandgebiet, ne?
Genau, es war Zonenrandgebiet. Mhm. Und da spielt zum Beispiel Bebra, also wovon Imshausen ja mittlerweile ein Ortsteil ist, spielt da auch eine große Rolle, weil Bebra hat einen Bahnhof, der war sehr, sehr, sehr zentral. Also schon im Deutschen Kaiserreich war der ein zentraler Bahnhof. Und bei der deutschen Trennung, also während es die BRD und die DDR gegeben hat, hat er auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt, weil die ganzen Zugverbindungen auch von München hoch in den Norden, die gingen alle über Bebra.
Aber das ist vorbei.
Genau, das ist vorbei und das spiegelt sich in Bebra zumindest auf so einer wirtschaftlichen Ebene, zeigt sich das, weil die Relevanz dieses Bahnhofs einfach abgenommen hat. DB Schenker hat da immer noch einen großen Standort, ne? Das sind die für die Cargo, also für die Fracht Angelegenheiten zuständig sind, aber es ist bei weitem nicht mehr so viel los, wie es das mal war.
Und im ländlichen Raum kann in der Regel die AfD ordentlich punkten.
Ja.
Auf Gesamthessen bezogen gewann die AfD bei der Landtagswahl im Oktober 2023, ich habe nochmal nachgeguckt, insgesamt 18,4%, ein Plus von 5,3%. Welche Rolle spielt jetzt die AfD in dieser Projektregion, die du gerade beschrieben hast, in dieser ländlichen Projektregion? Welchen Zulauf hat sie dort bekommen?
Die AfD hat in dieser Region einen überdurchschnittlichen Zulauf bekommen, also auf Hessen gesehen auf jeden Fall. Und damit steht sie in einer Tradition. Also das ist kein neues Verhältnis, es ist nur in dieser Heftigkeit was Neues. Auch vorher schon, seit dem Bestehen der BRD, ist diese Region ein Stimmgarant für extrem rechte Parteien. Das hat vor allem Mitte der 50er bis Anfang der 1960er Jahre eine Rolle gespielt, weil extrem rechte Parteien, die haben in der Region schon immer mehr Prozente gewonnen, was jetzt nicht heißt, dass die deswegen dann im Bund oder im Landtag eingezogen sind, aber sie sind in dieser Region am ehesten zum Beispiel über die 5%-Hürde gekommen. Teilweise die NPD hatte teilweise auch 11-12%, aber eben in dieser Phase um 1960 rum, also kurz nach der Gründung der Partei. Und dann bis 2013 zwar immer noch überdurchschnittlich viel, aber immer nur 2%, 1%, ein bisschen weniger.
Und wie ist
extrem
das jetzt?
Rechte Parteien. Und jetzt ist es eben so, seit der AfD, dass sich eine Partei, die als extrem rechts eingestuft werden kann, sich gefestigt hat, auch über mehrere Wahlen hinweg. Weil zum Beispiel die NPD hatte nur bei 2 Wahlen Erfolg und dann hat sie keine Rolle mehr gespielt. Der Bund der Entrechteten und Heimatvertriebenen, ich glaube, ich habe den Namen nicht ganz richtig gesagt, zum Beispiel Anfang der 50er hatte auch so 6-7% und die AfD schafft es eben, und das hat sich bei der Europawahl ja gezeigt, Kornberg liegt in unmittelbarer Nähe, also liegt zwischen Imshausen, dem Standort der Stiftung, und Bebra, über 30% geholt. Kornberg ist die einzige Gemeinde, wo die AfD gewonnen hat, aber es gibt noch eine Menge mehr Gemeinden in der Region, wo die AfD ähnlich viel Prozent hat, also wo sie an die 30 und auch teilweise über 30% der Stimmen bekommen hat.
Das heißt auch, es gibt einen großen Bedeutungsverlust im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, besonders bei der SPD,
ja,
die da auch mal stark gewesen ist. Das ist eben auch nicht mehr, das war einmal. Das heißt, wir können festhalten, dass für diesen Projektzeitraum von 2023 bis Ende 2024 folgende Feststellungen gemacht werden können. Also erstens, die Projektregion ist Stimmengarantin, wie du es gerade gesagt hast, für extrem rechte Parteien. Zustimmungswerte für die AfD liegen im zweistelligen Bereich, in einigen Orten sogar über 30%. Zweitens, je dörflicher und ländlicher, das haben wir auch schon gesagt, der beobachtete Bezugsrahmen, desto stärker ist die AfD. Und drittens, das interessiert mich besonders, daraus resultiert natürlich auch ein Bedeutungsverlust der etablierten Parteien. Was aber heißt es jetzt, wir reden ja über junge Menschen, was heißt es jetzt eigentlich in Bezug auf Jugendliche, junge Menschen in dieser Region? Wählen die AfD?
Das ist schwierig zu beantworten. A, weil es gab ja die U18-Wahl parallel zu den Bundestagswahlen auch. Und da sind nur Kassel, Gießen und ich habe vergessen, noch eine dritte Stadt zum Beispiel für Hessen abgefragt. Das heißt, für die Gruppe wirklich der Jugendlichen, der Teenager, die Schule noch nicht abgeschlossen hat, ist das sehr schwer einschätzbar. Wir haben aber bei uns während unseres Projekts auch eine Einstellungserhebung gemacht, wo wir auch eine fiktive Wahl abgebildet haben. Diese Erhebung ist nicht repräsentativ. Wir haben die zweimal gemacht, einmal intern. Die kann aus forschungsethischen Gründen, können wir die nicht publizieren. Und dann haben wir noch mal eine öffentliche, wo wir die Ergebnisse nach außen geben können, also auch im Detail. Und da ist es so, dass bei uns die Jugendlichen knapp an die 30% die AfD gewählt haben. Und vielleicht mache ich schon mal kurz eine Brücke rüber zur Einsamkeit, weil du das vorhin ja schon mit angesprochen hast, dass die dazu führt, dass antidemokratische Einstellungen bis extrem rechte Einstellungen eher eine Option sind für Menschen, hat sich bei uns auch gezeigt, dass das einen Einfluss hat.
Also einsam und AfD wählen oder eine rechtsextremistische Partei wählen, da scheint es einen Zusammenhang zu geben, das habt ihr festgestellt.
Genau, die nicht einsam haben fast ähnlich viel gewählt und was dann interessant war nämlich, dass die zweite Wahl der Parteien unter den Einsamen die SPD war und unter den Nicht-Einsamen die CDU. Und da kommen wir sehr gerne nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es da ein paar interessante Beobachtungen, glaube ich,
zu ganz gibt. Gerne. Macht ihr auch einen Knoten ins Ohr, damit wir es nicht vergessen. Lass uns aber noch mal klären, was ihr eigentlich als rechts bezeichnet. Wann ist jemand rechtsextrem? Man könnte uns das sonst vorwerfen und sagen, über was reden die da eigentlich? Wann ist jemand rechtsextrem oder der extremen Rechten zuzuordnen? Das zentrale Ergebnis der Studie lautet ja, besonders einsame Jugendliche weisen eine verstärkte Demokratiedistanz auf. Was bedeutet das konkret?
Genau. Wir sprechen tatsächlich dann eher von Demokratiedistanz, weil wir die klassischen Einstellungsmerkmale des Rechtsextremismus in der Form nicht abgefragt haben, sondern eher die Frage Demokratie generell, was für ein Wertesetting sie haben auf einer Skala von progressiv bis traditionell konservativ. Deswegen lässt sich der Bogen zu extremen Rechten direkt bei uns nicht schlagen, außer über die Wahlergebnisse, über die wir gerade kurz gesprochen haben. Also wenn ich von Menschen rede, die ich als rechts bezeichnen würde, dann gehe ich von Menschen aus, die illiberale Meinung vertreten, also die zum Beispiel den Meinungspluralismus versuchen einzuschränken, die ein sehr selektives Verständnis davon haben, was eigentlich Solidarität ist, also wem gegenüber verhalte ich mich noch solidarisch und wem nicht und die dann eher eine rassistisch aufgeladene In-Group, also zu der solidarisch stehen, als jetzt zu Menschen, die sie zum Beispiel als fremd, als anders, als wie auch immer ansehen. Zeitgleich können natürlich auch einzelne ideologische Fragmente der extremen Rechten schon auch bedient werden, also zum Beispiel ein Antisemitismus oder anschließend an die Frage, wer ist wir, wer sind die anderen, ein völkisches Homogenitätsdenken zum Beispiel vertreten. Und so ein bisschen würde ich dazu noch sagen, so ein Verteidigen von Privilegien nur ganz bestimmter Gruppen, so, das würde ich sagen, ist rechts. Da gibt es natürlich noch ganz viel außen und drumherum. Ich habe das jetzt ein bisschen beschränkt. Und bei der Extremrechten würde ich dann wirklich von Leuten reden, die entweder noch, und davon haben wir ja nicht mehr viele, noch Nazis sind, also die selber den Nationalsozialismus erlebt haben und dessen Ideologie abgelegt haben. Dann Neonazis, die Nachkriegsgeneration, die sagen, das ist das politische Projekt, das wir am liebsten wieder hätten. Und dann gibt es ja noch auch unter dem Sammelbegriff extreme Rechte zum Beispiel die als neue Rechte viel besprochene. Es gibt auch in der Rechtsextremismusforschung Leute, die sagen, ich würde eher von einer modernisierten Rechten sprechen, weil sie eigentlich alten Wein in neuen Schläuchen versuchen zu verkaufen und sich so ein bisschen harmloser machen, weniger angreifbar machen, dadurch, dass sie nicht explizit die Rhetorik des NS zum Beispiel benutzen.
Jetzt, Paul, jetzt versuchen wir das nochmal herunterzubrechen. Ja. Und zwar, das heißt, einsame Jugendliche neigen eher zu autoritären Einstellungen, zu politischer Gewalt, die sie vielleicht billigen als nicht einsame Jugendliche. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, ich würd's ein bisschen anders pointieren. Also es gibt auf jeden Fall, also zum Beispiel im Verhältnis zur Demokratie gibt es eine recht große Zustimmung zu Demokratie an sich als Prinzip, aber eine massive Enttäuschung zum, wie funktioniert sie gerade und für wie zukunftsfähig halten wir sie. Also da gibt es massive Enttäuschung und das ist bei Einsamen noch stärker. Und dann gibt es noch in einem weiteren Schritt zum Beispiel die Frage nach Selbstwirksamkeit. Und die gibt es einmal aus einem Gefühl von sich ja selbst raus, aber auch aus dem, habe ich das Gefühl, von außen ernst genommen zu werden. Mhm. Und auch da zeigt sich, also da gibt es zum Beispiel ein Item, das heißt, ich habe das Gefühl, Themen der Jugend werden von der Politik aufgegriffen. Mhm. Und da zeigt sich eindeutig, Personen, die als einsam klassifiziert werden können, haben da ein sehr pessimistischeres Bild von oder haben einfach ein Gefühl von, ich werde mit meiner Position, auch mit meinen jugendspezifischen Themen,
nicht
finde nicht statt. Es gibt keine Lobby für mich und da liegen sie ja auch gar nicht so verkehrt.
Ich glaube sogar, das können wir jetzt im Moment an Zahlen nicht belegen, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass es im Moment ganz viele junge Menschen gibt und natürlich auch Erwachsene und auch Ältere, die sich von der Politik nicht wahrgenommen fühlen, die einfach nicht gesehen werden. Mhm. Thema Rente ist ja jetzt ein ganz gutes Beispiel, das gerade diskutiert und verhandelt wird. Die Junge Union sagt mit uns nicht, das, was ihr da vorhabt, Merz und Konsorten, so geht das einfach nicht. Also man muss nicht, würde ich jetzt sagen, an bestimmten Punkt nicht unbedingt einsam sein und zu und sich nicht wahrgenommen fühlen von der aktuellen Politik, sondern man kann das Feld auch öffnen. Es sind auch andere Gruppen, die damit zu berücksichtigen sind.
Es spitzt sich nur zu.
Ja, es spitzt sich zu, das habe ich verstanden.
Das lässt sich sehr deutlich
sehen,
also dass dann Zustimmungswerte zum Beispiel 10 oder Ablehnungswerte 10-15% über den Personen liegen, die nicht einsam eingestuft werden.
Genau, da würde ich gerne nochmal ansetzen. Woran war diese Einstellung eigentlich erkennbar? Wie hat das sich manifestiert? Wie hat sie sich manifestiert? Konkret auf euer Projekt bezogen. Wie habt ihr das herausgefunden, dass es da offenbar diese Verbindung gibt?
Das hat sich bei uns in der pädagogischen Praxis eigentlich gar nicht gezeigt. Also in dem Projekt hatten wir keine rechten Störfälle. Wir hatten einmal einen positiven Bezug auf die Hamas als Befreiungsorganisation. Das kann ich aber, weil ich selber an dem Tag nicht dabei war, nicht einordnen, aus was für einem politischen Kontext diese Aussage quasi gefallen ist. Problematisch ist sie so oder so. Es wurde versucht, daran zu arbeiten und zum Beispiel zu gucken, okay, wie kommst du darauf und wie sehen das die anderen? Die Person wollte auch in der nächsten Sitzung was mitbringen, um es gemeinsam zu diskutieren zu dem Thema, ist dann aber nicht mehr gekommen. Das heißt, also demokratiefeindliche Einstellung, ein starker traditioneller Wertekanon und so hat sich bei uns in der konkreten Arbeit, hat sich uns so nicht präsentiert. Natürlich kann es sein, und dafür spricht ja auch unsere Befragung mit den Schülerinnen, die vor uns gesessen haben, dass da in den Köpfen durchaus was anderes präsent ist, dass das vielleicht, also dass es nicht rausgekommen ist, könnte zum Beispiel daran liegen, dass zum Teil Lehrkräfte mit im Raum waren oder auch, dass sie einfach das vor uns dann trotzdem, auch wenn wir nicht Lehrkräfte sind, die sie bewerten, trotzdem das vor uns nicht äußern wollten oder vielleicht auch vor der Klasse nicht äußern wollten. Die soziale Erwünschbarkeit oder die soziale Akzeptanz von rechten Positionen und den Zuspruch zur AfD, die wird zwar immer schwächer, ist regionenabhängig. Gibt Regionen, da ist das vollkommen normal. Wenn wir bei uns in der Region unter denen, die gewählt haben, 30% AfD haben, dann spricht das einfach dafür, dass es relativ normal ist. Mhm. Und es gibt Regionen, da ist es ja noch viel stärker.
Genau. Also war sozusagen der Parameter waren die Zustimmung zur AfD?
Ja, in der Hinsicht ja. Also wenn es um extreme Rechte geht, dann ja.
Es hat ja ein Vorgängerprojekt gegeben, gestern wie heute Haltung zeigen. Da wurde sozusagen das pädagogische Fundament gelegt für dieses Projekt Gemeinsam gegen Rechts. Ja. Habt ihr da Ergebnisse herausfiltern können, die dann wichtig waren für eure weitere Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Das Projekt hat stattgefunden während der Corona-Pandemie. Also der gesamte Verlauf war massiv durch die Pandemie und durch die Lockdowns bestimmt. Natürlich auch in Phasen, wo kein Lockdown waren, gab es immer wieder Wellen von Erkrankungen, die dazu geführt haben, dass wir teilweise nur mit 50% der Klassen gearbeitet haben. Aber wo sich auch rausgestellt hat, weil es war natürlich nicht in unserem, die Pandemie und Einsamkeitserfahrung waren nicht in unserem Projekt mit angelegt. Der Antrag wurde geschrieben, da gab es die Corona-Pandemie noch nicht. Und deswegen haben wir dann spontan darauf reagiert und haben dann zum Beispiel gefragt, hey, wie wichtig wäre euch das denn, mal darüber zu sprechen? Und wie ist das eigentlich bei euch in der Schule? Ist das ein Thema? Mhm. Weil ja zum Beispiel Lehrpläne zusammengestrichen worden sind, gesagt worden ist, okay, wir gucken nur noch auf die Sachen, die prüfungsrelevant sind. Und was ist da sehr oft rausgefallen? Politik- und Wirtschaftsunterricht, politische Bildung ist oft rausgefallen, weil man eben gesagt hat, wir beschränken uns auf die klassischen Kernthemen, Mathe, Deutsch und andere prüfungsrelevante Sachen wie Fremdsprachen und Ähnliches. Oder dann je nach beruflichem Schwerpunkt noch Schwerpunktfächer, aber genau, zum Beispiel, also Sport hat, glaube ich, so gut wie gar nicht stattgefunden, Politik und Wirtschaft nicht. Und dann haben wir den in dem Vorgängerprojekt schon so ein bisschen einen Rahmen dafür gegeben, darüber zu sprechen, nachdem wir so erfragt haben, ob sie da Interesse dann haben, und haben es dann mit in das neue Projekt genommen. Mhm. Und diese Verbindung zu antidemokratischen Einstellungen und extrem rechten Einstellungen, die kommt daher, dass Professor Dr. Claudia Neu, die eine der Projektleiterinnen war, seitens dem Kooperationspartner Universität Göttingen. Sie hat an der Studie Extrem einsam, die ich schon erwähnt habe, mitgeschrieben. Und sie hat auch bei der Mitte-Studie, also der nicht der jetzt aktuellen, sondern der davor, Distanzierte Mitte heißt sie, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, mitgeschrieben und hat die Frage von Raum und Einsamkeit damit mitbearbeitet. Und
thematisiert.
Dann, genau, dann lag es so ein bisschen mit auf der Hand, vor allem auch wegen dem Punkt, den wir vorhin ja auch schon kurz hatten. Wir haben sowieso mit einer unterrepräsentierten Zielgruppe gearbeitet und ich habe gesagt, dann nehmen wir einfach den Fragebogen aus dem einen Projekt, schreiben ihn ein bisschen um, musste angepasst werden, weil er für eine repräsentative deutschlandweite Studie war, und nehmen es mit in das Projekt. Weil wir die Möglichkeit haben. Also da sind einfach Sachen ineinander gefallen,
geflossen,
sehr praktisch.
Genau, ja, genau. Die auch aufeinander aufgebaut haben. Aber kommen wir nochmal zu dem aktuellen Projekt zurück. Das Kernstück dieses Projekts Gemeinsam gegen Rechts war ja ein modularisiertes Seminarprogramm, das eben gezielt auf die Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Teilnehmenden abgestimmt wurde. Vielleicht reden wir mal über die Module. Was waren das für Module, damit wir jetzt mal in die praktische Arbeit hineingehen?
Genau, also das Kernstück von unserer pädagogischen Arbeit war ein Seminarprogramm, das 6 Schultage umfasst hat. Mhm. Also wir haben uns da an dem quasi klassischen 6 Schulstunden Schultag orientiert. Hat auch während der Unterrichtszeit stattgefunden. Und das erste Modul, da ging es um Gegenwart und Zukunft. Mhm. Da ging es sehr stark um den Blick auf die Schülerin selber, dass sie einmal für sich, also wir haben Biografiearbeit gemacht, dass sie so ein bisschen nochmal sich vergegenwärtigen, wo komme ich eigentlich her, was bringe ich mit? Auch Fragen wie, was sind meine Vorbilder und warum überhaupt? Aber auch dann im Dialog in der Klasse, also wir haben da sowohl Einzelarbeit gemacht als auch Gruppenarbeiten, sich ein bisschen als Klasse nochmal mehr kennenzulernen, weil Berufsschulklassen ganz häufig keine gemeinsame Schulbiografie haben. Und das heißt, es gibt eine Grundschule, dann gibt es einen Block dazwischen und dann wir haben mit Schulklassen gearbeitet, die ihren Abschluss dann gemacht haben, berufliche Oberstufen vor allem, die haben dieses Seminarprogramm mit uns gemacht. Die kennen sich eigentlich gar nicht, die kommen zu uns, kennen sich kaum, und bei uns haben sie die Möglichkeit gehabt, im Rahmen von diesem ersten Modul sich kennenzulernen. Beim zweiten ging es um Social Media, Corona und ich, da haben wir die Pandemie nochmal ganz explizit rausgeholt und auch die Frage von, also die Nutzung von sozialen Medien und Handys ist ja viel Thema, aber wie genau sieht es eigentlich bei denen aus? Was konsumieren sie? Warum konsumieren sie bestimmte Inhalte? Und auch, um eben diese Wahrnehmung aus dem Vorgängerprojekt mitzunehmen, die Frage, okay, was habt ihr für ein Gefühl? Wie hat sich das verändert mit Corona, seit Corona? Wie ist es jetzt, nachdem die Pandemie nicht mehr so eine Rolle spielt? Was habt ihr da für Handlungsräume für euch entdeckt? Also weil zum Beispiel in einer Situation, wo das Sozialleben stark eingeschränkt ist, wo der Schulbetrieb stark eingeschränkt ist, Räume, wo man hingehen kann nach der Schule, zu sind, wegen Kontaktbeschränkungen und so weiter, verlagert sich natürlich ein Teil auch auf die digitale Ebene. Und das haben wir da mit denen bearbeitet. Aber auch zum Beispiel, das fand ich sehr charmant, das hat jetzt mit unserem, das ist keine Leistung von unserem Projekt, aber ich fand das eine, ich finde, das ist eine sehr charmante Anekdote von, wie Jugendliche auch in so Krisensituationen sich eigene Wege suchen, mit Dingen umzugehen. Dann zum Beispiel auf dem einen Schulkomplex auf dem Parkplatz auf dem Obersberg in Bad Hersfeld sich quasi zum Public Viewing getroffen worden ist. Dann wurden bestimmte Formate vorgeladen, dann hat man sich mit Autos da oben getroffen und hat zusammen Filme geguckt, obwohl es eigentlich nicht mehr ging, aber alle saßen ja in ihrem Auto. Das heißt, unter diesen ganz massiven, strikten Krisenbedingungen haben sie trotzdem Wege gefunden, sich zu treffen. Mhm. Und das finde ich schön. Und in den Phasen, wo es dann nicht mehr ganz so doll war, aber also immer zwischen den Winter-Herbst-Wellen, gab es zum Beispiel auch noch, also in der Region, und ich glaube, das war ein deutschlandweites Phänomen, haben plötzlich selbstorganisierte Techno-Raves auch bei uns im Landkreis eine ganz andere, neue Rolle gespielt, die es einfach lange so nicht gegeben hat.
Bevor du den dritten Punkt nennst, wollte ich noch mal eben was zum ersten fragen, Gegenwart und Zukunft. Vor allem habt ihr auch über Vorbilder gesprochen. Das hat mich interessiert. Was haben die denn für Vorbilder? Kannst du vielleicht zwei, drei Beispiele nennen? Fällt dir da was ein?
Ja, ich würde sagen, das ist auch Geschlechterstereotyp. Es ist nicht ganz so aufgeteilt, aber es gab schon, ja, also Musikerinnen, aber auch zum Beispiel Mode- und ErnährungsbloggerInnen, so als einen Bereich, wo sie viel sich angucken und sich an Personen orientieren. Und das andere, glaube ich, aber auch ganz klassisch, ist Sport. Also viele Sportsachen.
Ja, ja. Fußball
sich angeguckt. Ja. Diejenigen, die sich explizit politische Formate angeguckt haben, das war eher eine kleine Minderheit, würde ich sagen. Aber die hat es auch gegeben. Also wir hatten SchülerInnen, die hatten schon ein starkes politisches Bewusstsein und haben sich zum Beispiel auf die CSD-Saison vorbereitet und haben geplant, mit ihren Friends sonst wohin zu fahren und da mit dabei zu sein oder vielleicht auch vor Ort bei der Organisation von eigenen Events mit dabei zu sein, aber es waren eher wenige.
Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also 5 Module waren so gestaltet, dass sie sowohl persönliche Reflexionen eben als auch gemeinschaftliches Lernen und Handeln ermöglichten. Das erste Modul, hast du gesagt, war Gegenwart und Zukunft. Das zweite Social Media in dieser Corona-Zeit. Welche Handlungsspielräume gab es? Mhm. Das dritte
Modul hat sich beschäftigt mit Einsamkeit und Handlungsperspektiven. Das heißt, da sind wir den Schritt weitergegangen. Das zweite Modul hat da schon die Grundlage gelegt, weil natürlich die Einsamkeitserfahrungen während der Corona-Pandemie massiv gestiegen sind, haben wir nochmal expliziter über Einsamkeit gesprochen. Und den Einstieg gemacht haben wir über die Frage, was ist für euch der Unterschied zwischen Einsamsein und Alleinsein? Weil das ganz klassisch eine wichtige Frage ist, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was ist eigentlich der Unterschied?
Und da haben wir vorhin uns einen Knoten ins Ohr gemacht und da steigen wir jetzt nochmal tiefer drauf ein.
Ja.
Vielleicht sagst du ein paar Beispiele dazu. Konnten die damit etwas anfangen mit dem Unterschied zwischen einsam und allein sein?
Also sie hatten ihn auf dem Schirm, ohne ihn zu kennen. Also ohne jetzt das quasi wissenschaftlich oder wie auch immer schon zu wissen, gelernt zu haben, war ihnen klar, okay, alleine sein ist vielleicht eher sowas, und das bezieht sich dann zum Beispiel auch aus positiven Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, plötzlich anders Zeit für sich zu haben, nochmal neue Interessen vielleicht zu entdecken, denen nachgehen zu können, einfach weil auch mehr Zeit und Raum für sich selbst da ist. Und dass Einsamkeit schon eher belastend ist, das war ihnen auf jeden Fall klar. Das ist auch was in unserer Umfrage mit rausgekommen ist. Denen ist klar, dass Einsamkeit eine negative Konnotation hat. Und wir haben dann natürlich so Wortwolken und so mit denen erarbeitet in Gruppenarbeit, damit sie auch untereinander diskutieren. Also wir haben versucht, möglichst wenig frontal zu machen, weil wir ja auch nicht Schule, wir sind ja nicht Schule. Und so haben die das rausgearbeitet und wir haben ihnen dann natürlich noch die gängigen Definitionen noch mitgegeben, aber sie haben das schon zu großen Teilen getroffen.
Waren die denn überhaupt bereit, darüber zu sprechen? Weil das ist ja doch, wie ich am Anfang auch gesagt habe, durchaus ein Tabuthema. Wer gibt schon gerne zu, dass er einsam ist, ne?
Ja, ich glaube, das tun wenige Menschen gerne. Der Öffner ist die Corona-Pandemie, weil das ist eine Erfahrung, die haben alle geteilt. Es hat diese Pandemie gegeben und die hat alle betroffen, manche mehr, manche weniger. Aber zum Beispiel spätestens mit dem zweiten Lockdown haben auch die Leute, die vorher noch gesagt haben, ja, da hatte ich eben Zeit für mich und konnte neue Dinge entdecken oder konnte auch besser lernen, spätestens mit dem zweiten Lockdown wurde das so ein bisschen eingeebnet. Da wurde es von allen als Krise und als Einschränkung und als belastend wahrgenommen.
Ja. Jetzt haben wir noch Modul 4 und 5.
Ja, Modul 4. In Modul 4 haben wir uns mit den Schülern mit Diskriminierung, extremen Rechte und solidarischem Handeln beschäftigt und sind erstmal relativ niedrigschwellig rangegangen, weil das natürlich ein Gebiet ist, eigene Diskriminierungserfahrungen auch zu besprechen. Das ist schwierig, das tut weh, das will man vielleicht auch gar nicht mit allen, musste man auch nie. Wir haben den Schülern immer gesagt, hier, wenn es euch auch schlecht geht, wir machen eine Pause, wir kümmern uns um euch, lasst die anderen sein. Und das war auch mal der Fall, dass wir uns dann um Personen gekümmert haben, weil verschiedene Sachen rausgekommen sind und haben dafür am Anfang erstmal ein Rollenspiel gemacht. Das heißt, es ging erstmal nicht um sie. Es war ein Rollenspiel, ein Schritt nach vorn heißt es. Ist eine gängige Methode in der politischen Bildung, um dieses Thema spielerisch zu behandeln. Da werden schon relativ viele Diskriminierungsformen aufgezeigt.
Sag mal ein Beispiel.
Klassismus zum Beispiel, also der sozioökonomische Unterschied und was der mit Lebensrealitäten macht zum Beispiel. Oder Sexismus. Und dann sind wir mit denen über den Kontext Schule gegangen und haben geguckt, okay, wie erleben sie da zum Beispiel Diskriminierung? Gibt es ja einerseits untereinander und dann aber auch durch Lehrkräfte und haben so ein bisschen geguckt, denen was an die Hand zu geben, wie sie sich im schulischen Kontext solidarisch miteinander verhalten können, wenn sie mitnehmen, okay, einer Person geht's schlecht, weil sie diskriminiert worden ist. Welche Ressourcen gibt es da in der Schule? Welche Ressourcen gibt es bei ihnen selbst und vielleicht auch externe Hilfe? Also wir haben immer auch mit zum Beispiel dann QR-Codes gearbeitet, die wir zur Verfügung gestellt haben, um zu sagen, wenn ihr mal Hilfe braucht und ihr habt das Gefühl, ihr könnt euch gerade damit an niemanden wenden, für die und die Bereiche gibt's
was,
die Organisation. Ja, ich würde noch kurz zu dem extreme Rechte-Part was sagen, weil die ja natürlich der Akteur ist, der Diskriminierung ganz explizit als Programm hat.
Gerne.
Und wir waren ja auch schon bei der AfD und die spielt dann natürlich auch eine Rolle. Wir haben uns jetzt mit den Schülern weniger an der AfD abgearbeitet, das war nicht so groß Thema, sondern generell auch zu sagen, was gibt es eigentlich für extrem rechte Organisationen in der Region oder um die Region rum und was ist deren Programm, was wollen die eigentlich? Und das war auch spannend zu sehen, weil SchülerInnen das teilweise selber schon wahrgenommen haben, auch wenn es nicht im eigenen Ort war, weil, und das ist ja auch so ein Vorteil an beruflichen Schulen oder denen, mit denen wir gearbeitet haben, die haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Das heißt, wir hatten auch Leute, wir haben ja vorhin gesagt, Grenzgebiet.
Aus dem grenznahen Thüringen.
Genau, hatten wir auch Leute. Und auch Leute, die mit der Neonazi-Szene da vor Ort tatsächlich teilweise sogar auch Probleme schon hatten. Weil der dritte Weg bei ihnen im Dorf es Leute von denen gibt. Es gibt gerade ein Gerichtsverfahren gegen eine extrem rechte Gruppe aus Eisenach, Knockout 51. Und auch da gab es Bezüge zu. Oder Ursula Haferbeck, eine bekannte Holocaust-Leugnerin, hat in der Region Aktionen gestartet. Es gibt, und das kannten jetzt die Schüler weniger, aber der Kopf der Anastasia-Bewegung Deutschland wohnt im Landkreis und hat da ein Projekt und kümmert sich aktiv darum, dass mehr Projekte angesiedelt werden.
Nicht zuletzt Björn Höcke.
Genau, der wohnt auch über die Grenze rüber und hat ja auch persönlichen Kontakt in die Region, wird immer wieder als Redner zu AfD-Veranstaltungen eingeladen, genauso wie Maximilian Krah schon eingeladen worden ist, der ja zuletzt, also gut, auch das allerletzte war die Frage nach der Spionage Richtung China, sein Mitarbeiter, aber der ja wegen der Verherrlichung von SS-Tätern schwer in der Kritik stand und weswegen die AfD auch kurzzeitig im europäischen Kontext ein bisschen isoliert worden ist.
Das heißt, aber es gab Berührungspunkte, gab teilweise, hattet ihr auch den Eindruck gewinnen können, dass einige auch sich diesen Gruppierungen anvertraut hatten oder war das eher eine Distanzierung davon mit dem Blick auf, da die gibt's da?
Also bekannt hat sich dazu niemand, zumindest in dem Projekt nicht. Wir hatten im Vorgängerprojekt mal einen Schüler, der klar rechte Position bezogen hat und damit versucht hat zu stören oder auch zum Beispiel, wenn es eher so um Einzel- oder Gruppenarbeiten ging, Personen zu irritieren und zu verunsichern. Aber ansonsten hat das bei uns nicht so eine große Rolle gespielt. Eher, dass Personen tatsächlich das als, ja, das ist ein Problem und ich weiß, dass es die gibt, wahrgenommen und jetzt weniger, ich möchte da Mitglied werden, wie geht das? Was natürlich auch spannend war bei dem einen Projekt, Wir haben denen gesagt, okay, wir geben hier viel Inhalt vor. Gibt es denn Themen, zu denen ihr gerne externe Referentin hätten? Also da gab es in einer Klasse auf jeden Fall relativ stark den Vorschlag, jemanden von der AfD einzuladen, einfach weil sie das mal live sehen wollten, wie so eine Person live solche Positionen vertritt.
Seid ihr dem gefolgt?
Nein, das haben wir nicht gemacht, weil wenn sie wissen wollen, was die Leute denken, dann die AfD teilt sich ja ständig mit. Auch ihre Mitglieder und ihre FunktionärInnen teilen sich ständig mit.
Machen eine riesen Pressearbeit.
Genau, brauchen wir nicht in einem pädagogischen Setting. Das wäre nicht gewinnbringend gewesen, glaube ich.
Verstanden. Der fünfte Punkt fehlt uns noch, das fünfte Modul.
Genau, haben wir ja jetzt relativ ausführlich über das Seminarprogramm gesprochen. Das fünfte Modul hat versucht, das alles so ein bisschen zusammenzuzurren. War so ein bisschen gedacht als Endpunkt, indem wir eine zweitägige Projektwerkstatt gemacht haben. Das heißt, wir haben die für Mitübernachtung nach Imshausen geholt, haben gesagt, hier über die letzten vier Module haben wir schon festgestellt, die und die Themen interessieren euch. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, eigene Projekte zu erdenken, zu planen und im besten Fall auch durchzuführen. Nicht innerhalb von diesem Seminarprogramm, aber danach. Und da hat es auch sehr viele gute Ideen gegeben.
Beispiele?
Die also nachhaltig tragfähigste wäre eine Demokratiewerkstatt gewesen an der Schule. Aber auch Sachen, die quasi im Charity-Nächstenliebe-Bereich liegen. Also sagen, okay, für Personen, die besonders prekär in unserem Landkreis leben, wollen wir Spenden sammeln. So Ideen.
Wir haben ja schon so ein bisschen was über die Methoden mitgesprochen. Es gibt irgendwie ein ganz nettes Bild, das auch abgebildet ist. Du hast heute eine Broschüre mitgebracht von dem Projekt Gemeinsam gegen Rechts. Und auf diesem Bild, wenn ich das gerade mal eben nehmen darf, sieht man, ich versuche das mal zu beschreiben, einige Schüler und Schülerinnen, die ganz dicht hintereinander stehen und über ihnen gibt es wie eine Schlange ein riesig langes Papierstück, das offenbar überhaupt gar nicht endet. Man kann nicht genau sehen, was eigentlich auf diesem Zeitungspapier eigentlich zu sehen ist. Aber ganz offenbar haben die viel Spaß dabei. Sie bewegen sich frei im Raum, in ihrer Schule vermutlich oder in Imshausen. Da habt ihr ja auch etwas stattfinden lassen. So versuche ich das jetzt einfach mal so zu beschreiben. Was war da los eigentlich?
Ich habe ja schon erwähnt, dass wir versucht haben, möglichst wenig frontal Wissen zu vermitteln. Und uns ging es ja nicht nur um eine Wissensvermittlung, sondern auch um das Aufbauen von Kompetenzen, um das Stärken von dem Zusammenhaltsgefühl in der Klasse. Wie gesagt, viele von denen kannten sich vorher nicht, sind neu miteinander in der Klasse. Und deswegen haben wir auch ganz gängige Gruppenspielchen mit reingenommen, bei denen es darum geht, zu kooperieren, gemeinsam eine Lösung zu finden für ein Problem, das sich stellt. Und das ist jetzt natürlich, das ist dann sinnbildlich in dem Sinne, da durch die Übung die Aufgabe war, hier habt ihr einen Stapel Zeitungspapier und Klebeband, ihr seid vier Personen, ihr müsst euch daraus irgendwie einen Ring bauen und gemeinsam in dem Ring, da kann man sich vorstellen wie so eine Fahrradkette, in diesem Ring einmal durch den Veranstaltungssaal der Stiftung Adam von Trott zu laufen, um das eben die Absprache miteinander oder auch zu gucken, wie finden die eigentlich Prozesse? Gibt es in der Vierergruppe eine Person, die das Wort führt und sagt, hey, wir machen das so und die anderen drei sagen, ja, okay, oder ist es eine Diskussion und es wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht, um auf der Ebene eben so Kompetenzen auch zu stärken.
Das Projekt hat euch ja ganz viele Erkenntnisse geliefert, und zwar, welche Ansätze besonders gut funktionierten und wo es Herausforderungen gab. Was kam positiv an?
Ja, positiv angekommen ist auf jeden Fall, dass wir uns immer wieder bemüht haben, auch klarzumachen, wir sind hier nicht Schule, ihr werdet hier nicht bewertet. Dem hat ein bisschen entgegengestanden, dass teilweise Lehrkräfte mit dabei waren. Das ist eigentlich was man vermeidet im außerschulischen Bildungssetting, auch wenn man mit Schulen zusammenarbeitet, ist manchmal aber trotzdem schwierig durchzusetzen, weil zum Beispiel die Schule dann sagt, ja, Lehrkraft, geh da mal mit rein, dann lernst du vielleicht auch was du mit ins Kollegium tragen kannst.
Das ist keine so gute Idee, ne?
Genau, aber es gab auch positive Beispiele, genau, manchmal war es eine Störung, ja. Was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage von Einsamkeitserfahrung besprechen, psychische Belastung besprechen. Es gibt gerade auch verschiedene Studien, die zu psychischer Gesundheit unter Jugendlichen und so weiter arbeiten. Und es ist eine massive Baustelle. Und die Corona-Pandemie hat das auf jeden Fall verschärft. Das zeigt sich an allen Ecken und Enden. Das ist eine Baustelle, da muss man ran. Einsamkeitserfahrungen besprechbar machen, ist total wichtig. Und es gibt da zum Beispiel, für die, die zuhören und sich fragen, wo kann man das zum Beispiel machen, Krisenchat gibt's. Der löst gerade die Nummer gegen Kummer so ein bisschen ab. Aber da, das wäre zum Beispiel auch eine Stelle, wo Jugendliche chatten können. Also wo man auch, die gesagt haben, wir haben zwar auch eine Hotline zum Anrufen, aber wir können auch chatten, denn, weil chatten ist mittlerweile auch die Kommunikationsform Nummer eins. Mhm. So, einmal das. Und dann, dass es auch total wichtig ist, SchülerInnen außerschulische Bildungsangebote zu machen. Das klingt so basal, aber, und das war der Vorteil daran, so lange mit denen zusammenzuarbeiten, dass sie merken, okay, hier ist kein Druck drauf. Hier gibt's in dem Sinne kein richtig und kein falsch. Es gibt natürlich Aussagen, die sind eventuell diskriminierend und die wollen wir nicht hören, aber da können wir dann mit der Klasse drüber diskutieren. Und dass es da auch einfach einen Raum gibt, in dem auch Erwachsene mit ihnen in den Dialog treten, die nochmal ein anderes Wissen haben, die Hilfestellung geben können, die aber trotzdem ihre Perspektiven ernst nehmen. Was sich zum Beispiel dann daran gezeigt haben, dass wir, es ging dann auch immer um die Frage von, was habt denn ihr als SchülerInnen eigentlich für Rechte, euch selber zu vertreten? Und da bin ich mir jetzt so für Deutschland insgesamt nicht sicher, aber je nachdem, je berufspraktischer die Schulausbildung ausgerichtet ist, desto weniger spielt eigentlich eine SchülerInnenvertretung eine Rolle. Umso mehr, und das hängt dann immer auch ein bisschen von der Schulleitung ab, wird es eher zu einem Top-Down-Informationssystem als ein SchülerInnen haben eine tatsächliche Mitbestimmung und Mitgestaltungsmöglichkeit.
Aber wenn du von außerschulischen Angeboten sprichst, was mir absolut einleuchtet, dass die einfach gerade in solchen Krisenzeiten, aber auch darüber hinaus wichtig und notwendig sind, an was denkt ihr da?
Sachen, wie wir sie gemacht haben. Also einfach politische Bildungsangebote, in denen Themen anders diskutiert werden können, wo es keinen Leistungsdruck gibt, wo niemand eine Klausur schreiben muss, wo es keine Lehrkraft gibt, die ein bestimmtes Pensum im Jahr durchkriegen muss. Wir hatten natürlich einen Plan, aber wir waren auch nicht dogmatisch. Wir waren immer locker und haben uns für, wenn wir gemerkt haben, okay, das funktioniert mit der Gruppe nicht, wie können wir es anders machen? Wir fragen sie, was braucht ihr jetzt? Also, dass sie einfach Personen haben, die offen mit ihnen daran arbeiten. Genau, das ist was ganz Wichtiges.
Ihr habt dann ja auch die Lehrkräfte noch mit einbezogen. Ja. Das ist auch noch gelaufen. Nach Schulschluss mussten die dann nochmal die Schulbank drücken. Vielleicht ganz kurz nochmal, was war das Thema bei denen?
Genau, wir haben Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende und auch Leute aus der generellen Jugendsozialarbeit bei uns gehabt. Einmal gab es Schwerpunktführung durch die Ausstellung auch zu Adam von Trott unter diesem Schwerpunkt Einsamkeit. Aber auch, dass wir denen nochmal vermittelt haben, und das war, nachdem diese ganzen Seminarprogramme gelaufen sind, okay, wir haben jetzt hier ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang mit SchülerInnen aus eurer Region gearbeitet, das waren unsere Eindrücke und haben ihnen aber auch Methoden mit an die Hand gegeben, von denen wir uns sicher waren, dass sie die auch in so einem klassischen Schulsetting mitnehmen können, um zum Beispiel einfach erstmal ein Thema aufzumachen. Man kann ja dann immer noch frontal werden, aber einfach um zu gucken, okay, was besteht hier überhaupt für ein Vorwissen? Weil SchülerInnen wissen ja auch viel, nehmen viel wahr, haben eine Meinung zu Dingen und das kann man einbauen
in spielerische, Schule. Kreative Zugänge.
Genau, ja. Die einfach erstmal den Kopf locker machen und gucken, was ist eigentlich da.
Was ist da und vor allem, wie können sie gemeinsam etwas erarbeiten und eine Lösung für ein bestimmtes Problem in Anführungsstrichen finden.
Ja.
Ihr habt dann Feedbackbögen ausgeteilt, die anonym waren. Was habt ihr für eine Rückmeldung eigentlich von den Berufsschülerinnen bekommen?
Ich glaube, das, was für uns am erstaunlichsten war, dass sie gesagt haben, sie hatten eigentlich gar keine, also nicht so dolle Lust, über Corona zu reden. Wir haben denen gesagt, ne, wir hatten diese fünf Module. Wie wichtig findet denn ihr das, über die Themen, die wir da drin verhandelt haben, zu sprechen und solche Formate zu haben? Und für die Auswertung haben wir dann eben besonders das zu Corona und das zur Einsamkeit genommen. Und bei Corona war es so, dass sie eben gesagt haben, das finden sie nicht so wichtig. Und bei Einsamkeit haben sie gesagt, das finden sie sehr wichtig. Aber Birgit Redlich, meine Kollegin, hat gesagt, in der Praxis, in der Schulklasse, war es eher so, und das schließt ja an deine Vermutung von vorhin an, dass das Ansprechen von Einsamkeitserfahrungen, das ist schwierig. Und das wurde auch in anderen Projekten schon festgestellt, da muss man andere Wege finden. Und der Weg, den wir gefunden haben, war eben Corona. Und deswegen war das so eine, da war für uns eine Differenz drin, die wir für uns nicht haben aufheben können, weil sie eben über Corona sehr viel angeregter auch gesprochen haben, aber anscheinend weniger Lust drauf hatten. Und bei Einsamkeit gab es eher eine Hemmung.
Nun habt ihr ja herausgefunden, dass es eben offenbar auch eine Verbindung gibt zum Thema Einsamkeit und recht extremen Einstellungen. Hat sich denn eigentlich auch aus den Fragebögen und nach diesem einen Jahr so etwas ergeben, wie dass da nicht mehr so viele rechte Einstellungen unterwegs waren, oder kann man das so nicht sagen?
Das haben wir nicht erhoben. Genau, aber was wir Sie zum Beispiel gefragt haben, ist, weil das ja für uns eine sehr wichtige Komponente war, wir haben Sie gefragt, habt ihr das Gefühl, durch dieses Seminarprogramm euch selber besser kennengelernt zu haben? Da haben ganz viele gesagt, ja, ich habe da nochmal über mich anders nachgedacht, auch mit, wir hatten ja verschiedenste Methoden, dass das für sie total anregend war. Auch, dass sie MitschülerInnen nochmal anders kennengelernt haben und dass sie schon das Gefühl hatten, dass der Zusammenhalt der Klasse ein bisschen gestärkt worden ist. Da gab es auch Gegenpositionen zu. Wir haben dann auch offene Felder gehabt, wo zum Beispiel auch eine Person gesagt hat zu der Frage, ob sie das Gefühl hatte, sie konnte sich da gut öffnen und preisgeben als Person mit ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen. Und da hat auf jeden Fall auch eine Person gesagt, nein, auf keinen Fall, weil die Klassendynamik ist so wild, wenn ich hier sage, was mich beschäftigt, dann werde ich am Ende diskriminiert. Ist auf jeden Fall eine Dynamik, die ich von mir selber aus der Schule und so kenne. Also das kennen wir wahrscheinlich alle, aber das haben wir auf jeden Fall auch mit in unsere Abschlussbroschüre reingenommen, weil wir jetzt nicht nur sagen wollten, ja, nee, alles super und hat alles toll funktioniert, sondern hat natürlich auch Einschränkungen, dass es nicht für alle passt.
Das heißt, das Projekt Gemeinsam gegen Rechts hat in seiner fast zweijährigen Laufzeit gezeigt, wie sich politische Bildung und soziale Verbundenheit im ländlichen Raum miteinander verknüpfen lassen. Du hast doch davon gesprochen, dass es natürlich weitere Bedarfe sozusagen gibt, aber dass auch vieles sehr positiv aufgenommen worden ist und dass ich glaube, dass es auch wichtig ist, geschützte Räume zu haben, die eben jenseits von schulischem Alltag einfach lebbar gemacht werden und mit Inhalten gefüllt werden müssen. Das erarbeitete Workshop-Konzept liegt jetzt nicht einfach so rum und ist in einer schönen Broschüre anzuschauen, sondern es geht in das feste Angebot der Stiftung Adam von Trott im Sausen e.V. über. Das heißt, bei Bedarf kann es übertragen werden und auch für andere Schulformen?
Das ist so in der Form auch für andere Schulformen auf jeden Fall nutzbar. Ist dann immer noch mal die Frage, auf was man den Fokus legen will. Was wir haben, ist eben diese Broschüre, wo wir das Projekt reflektieren, ein bisschen was zur Region sagen. Da werden auch einzelne Methoden vorgestellt. Genau, aber den Methodenkoffer gibt es nicht, so als solchen.
Aber man kann auf alle Fälle dieses Projekt einsehen und man kann sich daran orientieren, wenn man Ähnliches vorhat.
Das kann man auf jeden Fall machen. Die Stiftung hat alle Materialien, die wir erarbeitet haben, haben sie auf dem Server und können benutzt werden.
Wunderbar. Gemeinsam gegen Rechts, Einsamkeitserfahrungen, Corona-Folgen, Demokratieförderung und Prävention rechter Einstellungen, so der genaue Name des zweijährigen Projekts der Adam-zu-Trott-Stiftung in Imshausen. Einzelheiten, wie gesagt, zum Projekt erläuterte uns Projektmitarbeiter Paul Lachmann. Paul, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und dass du heute bei uns warst. Und Einzelheiten unseres Podcasts Extreme Zeiten findet ihr auf unseren Seiten unter www.beratungsnetzwerk-hessen.de. Den Podcast des Demokratiezentrums der Uni Marburg könnt ihr auf allen gängigen Plattformen jederzeit kostenlos herunterladen und auch abonnieren. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen, aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.